So, ihr Lieben, bevor ich jetzt ins Wort gehe, will ich die Fragen beantworten. Wir haben eine große Kiste da, aber da waren bloß drei Fragen drin und ich kann gar nicht verstehen, wie nach einer solchen Botschaft wie gestern Abend, dass es da keine Flut von Fragen gibt. Aber immerhin, drei haben wir und die werde ich versuchen kurz zu beantworten. Hier die erste Frage: Wie kann die Konfrontation eines Bruders, einer Schwester, der sündigt, praktisch aussehen? Eine sehr wichtige Frage. Nun, das Wort Gottes sagt einfach, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann geh hin im Geist der Sanftmut und bring ihn zurecht. Das ist wichtig. Die Haltung, in der wir versuchen, also jemanden zurechtzubringen, ist entscheidend. Das heißt, wir korrigieren nicht aus Ärger, aus Unmut, aus Frustration oder aus Enttäuschung oder irgendwelchen anderen Emotionen. Das heißt, wir lassen erstmal die Sache sacken, wir beten, wir suchen den Herrn, wir fragen um die Führung des Heiligen Geistes. Und wenn es dann soweit ist, dass wir also wirklich spüren, jetzt sollen wir hingehen, dann gehen wir in einem Geist der Sanftmut. Wir wollen diesen Bruder gewinnen. Wir wollen ihn nicht verdonnern oder diese Schwester. Wir wollen nicht ihn verdammen und oder vielleicht zeigen, wie prophetisch wir sind, was wir alles wissen und was wir alles durchschauen, sondern wir möchten diese Person gewinnen und zurückbringen in die Wege des Herrn aus dem Abweg, in den er hineingegangen ist. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Ja. Und wir haben Verantwortung. Das ist dieser Dienst der Ermahnung ist nicht nur ein Dienst, der von der Leiterschaft geschieht. Vielleicht auch in stärkerer Weise von der Leiterschaft, aber wir alle haben die Verantwortung füreinander. Und wichtig vielleicht noch eins dazu: Ermahnung und Konfrontation braucht der, der bewusst und fortgesetzt und willentlich in Sünde bleibt. Niemand, der in Sünde gefallen ist und das erkannt hat und wieder aufgestanden ist und wieder weitergeht mit dem Herrn, braucht Ermahnung. Ja? So, wir müssen wirklich schauen, ist es ein Fall, wo jemand wirklich fortgesetzt drin bleibt in dieser Sünde, in diesem Fehlverhalten oder in dieser Fehlhaltung. Der braucht Konfrontation. Und dann ist die Bibel ganz klar, die Konfrontation Gottes ist stufenmäßig oder graduell anwachsend. Das heißt also, jemand, der Ermahnung nicht hört, die biblische Ordnung ist, du nimmst einen zweiten und du kommst wieder zurück und konfrontierst ihn. Und wenn das auch nichts nützt, dann kommt das vor die Gemeinde. Das heißt, die Ältesten müssen sich mit dieser Angelegenheit befassen. Sie müssen. Und schlussendlich kommt es zum Showdown. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder Umkehr oder Ausschluss. Es gibt nichts dazwischen. Wir können nicht erlauben, dass jemand, der in Sünde verharrt, Teil der Gemeinde und Teil der Versammlung bleibt. Das dürfen wir nicht. Da machen wir uns unglaubwürdig und dann geben wir ein Signal in die unsichtbare Welt. Wir bauen Gemeinde mit der Unterstützung des Feindes. Und das ist absolut widersinnig und das kann nicht funktionieren und Gott akzeptiert das nicht. Und warum sollen wir etwas akzeptieren, was Gott nicht akzeptiert? Ja. So viel zu dieser sehr, sehr wichtigen praktischen Frage. Gute Frage, super. Was ist gemeint mit Isabel im heutigen Gemeindekontext? Isabel ist ein Geist, der durcheinander bringen will, der eine Gemeinde abhalten will, in den Plan Gottes zu kommen, ist ein Geist, der verführt, der auf sehr listige Weise manipuliert, kontrolliert, unterdrückt. Isabel wirkt durch Einschüchterung, wirkt durch Anklage. Ein häufiges Symptom, wenn man in Konfrontation oder wenn man Opfer wird einer Attacke von Isabel, ist Verwirrung. Dass man auf einmal überhaupt nicht mehr weiß, was hinten und vorne ist und irgendwie völlig durcheinander ist und sagt, also Mensch, komischerweise, irgendwie jetzt ist mir alles irgendwie abhandengekommen, ich weiß gar nicht mehr, worum geht es hier überhaupt. Verwirrung ist ein typisches Zeichen. Nimm das Beispiel von Johannes dem Täufer im Gefängnis. Ja? Er hat die Offenbarung gehabt, da ist das Lamm Gottes. Er hat den Messias angekündigt und schlussendlich sitzt er im Gefängnis und fragt sich, ja, wie ist das überhaupt mit Jesus? Wer ist er eigentlich? Ja. Verwirrung. Ja. Wie ist er ins Gefängnis gekommen? Durch den Geist von Isabel, durch diese Frau von dem König. Ja. Isabel ist ein Geist, weil er die Wahrheit fürchtet und weil er nur im Geheimen und im Dunkeln operieren kann, voller Feindschaft gegen das Prophetische. Weil das Prophetische das sozusagen das Gegenmittel, die Waffe Gottes ist, um Isabel zu enttarnen. Und darum ist Isabel sehr stark gegen das Prophetische und gegen Menschen, die im Prophetischen operieren, weil dieser Geist genau spürt, von da droht Gefahr und von da kann ich enttarnt werden. Ja, so denkt im Alten Testament den Konflikt zwischen Elias und Isabel. Und Elias hat die Kurve nicht gekriegt, hat seinen Auftrag nicht vollendet. Aber dann der Elisa nach ihm, der hat den Job getan. Ja, und hat das gemacht, was man mit Isabel tun muss, sie aus dem Fenster gestürzt. Wir haben im Laufe unseres Dienstes, vielleicht in 20 Jahren, eine ganze Reihe von Konfrontationen mit Isabel gehabt. Und ich kann mich an keinen Fall erinnern, der gut ausging in dem Sinne, dass jemand, der sich geöffnet hat für diesen Geist von Isabel, wirklich umgekehrt ist und wirklich frei geworden ist. Ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Und es beginnt damit, dass Menschen einfach nicht unter der Zucht Gottes leben, nicht in Unterordnung leben und diesen Gefühlen, sie wollen Macht haben, sie wollen Einfluss haben, sie wollen bestimmen, sie wollen kontrollieren, Raum gibt und dann im Laufe der Jahre nimmt das immer mehr zu und diese Person öffnet sich dann schlussendlich zu dem charakterlichen Problem oder dem Fleisch, das nicht gekreuzigt wurde, kommt dann diese dämonische Komponente dazu und wird immer stärker und wird immer massiver. Und je nachdem, welche Position diese Person hat, kann das enormen Schaden anrichten. Und es können Dutzende, es können Hunderte und es können Tausende von Menschen davon beeinflusst sein. Das ist ein sehr, sehr mächtiger Geist und darum ist Jesus sehr, sehr entschieden. Und er warnt die Gemeinde und er konfrontiert die Gemeinde, wie ich das gestern auch kurz erwähnt habe. Und Jesus hat nicht nur ein Problem mit Isabel, Jesus hat ein Problem mit denen, die Isabel tolerieren. Das sind zwei verschiedene Dinge und trotzdem gehört das für ihn in eine Kategorie. Das heißt also, wenn Jesus voller Entschiedenheit ist gegen Isabel, wir müssen wachsam sein und wir müssen die Augen geöffnet bekommen und wir müssen lernen, dort einfach am besten schon gleich am Anfang, wo noch die größten Chancen bestehen auf Befreiung und auf Heilung, dort eingreifen und nicht warten, bis das 20 Jahre später ein voll ausgewachsenes Isabel-Ding ist, was niemand mehr irgendwie in den Griff bekommt und die einzige Möglichkeit ist dann nur noch wirklich die Gemeinde zu retten, die Gemeinde zu bewahren und diese Person auszuschließen. Ja. Was ich empfehlen würde, Francis Frangipane, geistlicher Kampf auf drei Ebenen, da gibt es gute Dinge über Isabel, das ist vielleicht eines der besten deutschen Texte, die verfügbar sind. Insgesamt ist nicht viel auf Deutsch auf dem Büchermarkt vorhanden. Das liegt nicht daran, dass wir kein besonderes Problem mit Macht und Machtmissbrauch und Kontrolle und diesen Dingen haben, sondern es hat einfach zu tun mit der grandiosen, wie soll man sagen, geistlichen Unmündigkeit, in der wir leben. Dass wir diese Dinge gar nicht wahrnehmen und nicht sensibel dafür sind. Okay, noch eine Frage. Markus 16, Vers 17, kennt ihr alle. Die Zeichen, die denen folgen, die glauben sind, sie werden beim Namen böse Geister austreiben, neuen Zungen sprechen und so weiter und so weiter. Steht das böse Geister austreiben steht beim Sendbefehl an dritter Stelle. Sollen wir dies auch dann intensiver betrachten und auch tun? Eine Gemeinde, in der es keinen Befreiungsdienst gibt, ist eine unmündige, unreife Gemeinde, die nicht in die geistlichen Dimensionen hineinschauen kann und die dämonische Probleme als seelisch und als menschlich irgendwie verharmlost, vielleicht sogar noch mit Haufen psychologischer Begriffe und die weit davon entfernt ist, eine mächtige Waffe in der Hand des Herrn zu werden, um das Reich Gottes vorwärts zu treiben. Wer Interesse hat oder wer auf dem Gebiet lernen will, ich empfehle die Lehre von Derek Prince. Es gibt auch ein gutes Buch, Sie werden Dämonen austreiben. Und er hat sehr viele Vorträge darüber gemacht, über geistlichen Kampf und wie das ist mit den Mächten der Finsternis und so weiter und so weiter. Und es ist ein Armutszeugnis, dass Befreiungsdienst fast nirgendwo zu finden ist. Es ist ein Armutszeugnis. Das gehört zum Evangelium. Wenn das Evangelium durchbricht, dann manifestiert sich der Widerstand des Feindes und er soll gebrochen werden. Wo Jesus regiert, muss der Teufel und müssen die Dämonen gehen. Und wo die Dämonen noch mitfeiern können in unserer Versammlung, ist es ein Zeichen, dass wenig Gegenwart Gottes unter uns ist. So, das heißt also, wir haben diesen Auftrag, der hat sich nicht geändert und wir müssen da hineinwachsen und wir müssen wirklich vom Heiligen Geist gelehrt werden. Wir brauchen offene Augen für diese Dinge. Das kann nur Gott tun. Aber es hat etwas mit Wachstum zu tun, es hat etwas mit Reife zu tun. Okay. Kleine Prozession hier. Kein Problem, seid gesegnet. Sah nur so lustig aus irgendwie. Ja, okay, also dann sind wir mit der Fragestunde schon rum. Das waren nur ein paar Frageminuten. Dann kommen wir jetzt zum Wort. Heiliger Geist, hilf uns zu sehen, zu hören, zu verstehen und anzunehmen, was du an Gutem uns zu bieten hast und wie du uns ermutigen willst und uns herausfordern willst. Wir danken dir. Halleluja. So, es geht also um Leben im Sieg. Unsere Berufung ist, zur Ehre Gottes zu leben. Oder man kann auch sagen, Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit unserem Verstand und mit allem, was in uns ist. Und ihn zu lieben heißt, ihm zu gehorchen. Jesus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. So Jesus definiert, wie Liebe zu ihm aussieht. Und diese Definition ist sehr verschieden von was viele Gläubige sich vorstellen. Sie stellen sich Gefühle vor und irgendwie ja, sind da auf einer Ebene, wo der Heilige Geist überhaupt nicht will, dass wir da unseren Fokus drauf setzen. Es geht um das, was wir tun, was wir glauben und wie wir leben. Und wir brauchen diese Sichtweise, dass die Dinge des Alltags, unsere Worte, unsere Gedanken, unsere Fantasien, unser Verhalten, unser Charakter, entweder etwas ist, was Gott die Ehre bringt oder etwas ist, was Schande auf den Namen des Herrn bringt. Und wenn wir den Herrn lieben, dann wollen wir ihn nicht betrüben, wir wollen ihn nicht beleidigen, wir wollen ihn nicht kränken, sondern wir wollen für ihn da sein und wir wollen in der Gesinnung Jesu leben. Und das heißt, ihn erfreuen. Das ist die Gesinnung Jesu. Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Und wir haben den Heiligen Geist bekommen, um genau diese Gesinnung in uns wachsen zu lassen und stark werden zu lassen und immer mehr die treibende, prägende Kraft unseres Lebens zu sein. Darum haben wir den Heiligen Geist bekommen. Er will, dass Jesus in uns Gestalt gewinnt, die Frucht des Geistes. Ja. So, wenn wir das Wort Gottes anschauen, dann sehen wir, dass wir durch das Kreuz nicht nur Vergebung für unsere Sünden haben, sondern, und das ist schon viel und das ist gewaltig, aber noch viel mehr, wir haben Befreiung von der Macht der Sünde. Es ist nicht das normale Christenleben, fallen und aufstehen und fallen und aufstehen und fallen und aufstehen und das irgendwie in einem ständigen Auf und Ab. Das Normale ist Leben im Sieg und Fallen sind Ausnahmen. Wenn wir fallen, das sind Ausnahmen. Und wenn die Motivation stimmt und wir wollen zur Ehre Gottes leben, dann haben wir die Gesinnung wie ein Hochleistungssportler. Wir trainieren und wir stellen immer neue Bestzeiten auf. Die Zeiten zwischen dem Absturz werden immer größer, zwischen den einzelnen Phasen, wo wir abstürzen. Ja, wir fallen, aber wir lernen, wir werden stärker. Und wenn du nicht sagen kannst, ja, ich bin heute in einem besseren Zustand als vor 10 Jahren und ich habe heute in diesen und jenen Bereichen Sieg, wo ich früher regelmäßig gestrauchelt bin und gefallen bin, dann ist das ein einziger Beweis dafür, dass du geistlich faul warst. Dass du nicht so gelebt hast, wie das Wort Gottes sagt, wie du leben kannst und leben sollst und wie auch die Gnade da ist, die dich befähigt. So, wir brauchen erstmal Klarheit im Kopf. Ja? Leben im Sieg über die Sünde, oder die Bibel nennt es die Macht des Fleisches, ist normal. Das ist nicht irgendwie eine seltene Ausnahme, die vielleicht auch mal zu finden ist oder die wir vielleicht im hohen Alter dann irgendwann erreichen werden. Das ist Standard, das ist normal. Und es wird normal, wenn wir hineingehen ins Wort Gottes und all das betrachten und anschauen und annehmen, was er wirklich für uns getan hat und wie er vorgesorgt hat, das Leben im Sieg, Leben in der Überwinden von sündigen Tendenzen in uns, wie das möglich ist. Alles beginnt damit, dass wir anfangen, wirklich mit Gott in unseren Gedanken übereinzustimmen. Solange jemand auf dieser Ebene ist, ja, weißt du, Pastor, wir sind doch alle nur Menschen. Und er will damit sagen, ja, so wie die Bibel sagt, das ist zwar alles richtig, aber so kann man ja nicht wirklich leben. Solange jemand diese Idee hat, ist er im Widerstand gegen Gott, er ist im Stolz, er ist in der Unabhängigkeit, er weiß alles besser. Und natürlich, er bekommt überhaupt keine Unterstützung von Gott und sein Leben im Versagen und in der Niederlage bestätigt dann das, was er schon vorher erklärt hat. Ja. So, wir müssen wirklich sehen im Wort Gottes, Leben im Sieg ist das Normale, das sind nicht seltene Dinge. Paulus sagt, du, ich hatte mal Tage, da war ich wirklich siegreich. Ja. Sondern das war normal. Manche Leute glauben, Römer 7, das ist der normale Zustand des Christen und das ist auch, was Paulus gelebt hat. Ja? Das Böse, das ich nicht will, das tue ich und das Gute, das ich tun soll und nicht tue, ja? Dieser Widerspruch, diese Zwickmühle, das ist normal. Nein, das ist nicht normal. Normal ist, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde, vom Zwang, sündigen zu müssen. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die stärker ist als das, was die Bibel das Fleisch nennt. Das Fleisch ist unverbesserlich. Das Fleisch kennt nur eins, Sünde. Aber wir haben eine neue Kraft in uns. Wir haben nicht nur die alte Natur, wir haben einen neuen Geist in uns, wir haben eine neue Natur. Und das Neue in uns ist aus Gott geboren. Und was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Deswegen sagt Paulus, wandelt im Geist, Galater 5, 16, wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Sagt, hey, dann ist das normal, wenn ihr nur lernt, im Geist zu leben, dann ist es normal, siegreich zu sein. Weil die ganze Unterstützung des Heiligen Geistes durch das Wort Gottes da ist. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und werdet meine Zeugen sein. Nicht werdet rausgehen und evangelisieren und ein Zeugnis geben. Ihr werdet meine Zeugen sein. Durch das, was wir leben, sind wir ein Beweis. Golgatha ist real. Und der Grund, warum es so viel Gebundenheit gibt, ist, weil es so wenig Klarheit gibt im Wort und weil es so wenig Glauben an das Wort Gottes gibt. Das ist der Grund, warum es so viel Gebundenheit in der Gemeinde gibt. Ob das Unreinheit ist, ob das Pornografie ist, zwanghafte Selbstbefriedigung oder Drogen oder Alkohol oder Zigaretten oder Zorn oder was auch immer. Der ganze Grund für diese Misere ist einfach, da ist keine Klarheit im Wort. Da ist keine Klarheit in den Gedanken und da ist kein wirklicher Glaube. Glaube kann nur aus dem Wort kommen. Glaube kann nicht kommen aus menschlichen Sprüchen. Ja, weißt du, wir sind ja alle nur Menschen und deswegen menschelt es und deswegen ist es einfach so. Und zuerst müssen wir den Plan Gottes sehen. Was ist Erlösung? Was hat er getan? Am Kreuz sind wir mit Christus mitgekreuzigt. Wir sind dem abgestorben, was uns gefangen hielt. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und bevor du das erlebst, musst du das glauben. Weil die Reihenfolge ist Wort, Glaube, Erfahrung. Das ist die Reihenfolge. Wort, Glaube, Erfahrung. Bevor du lernst zu leben wie ein Überwinder, musst du glauben, dass Gott in dir etwas getan hat und du ausgestattet bist und ausgerüstet bist, ein Überwinder zu sein. Du bist nicht ein Überwinder, weil du dich an ein paar Situationen erinnern kannst, wo du überwunden hast. Du bist Überwinder, weil du eine neue Natur bist. Und wir rechnen viel zu wenig mit der neuen Natur und stöhnen immer nur über die alte Natur. Aber mit Klagen über was alles schief ist und was nicht richtig ist, kommst du nicht vorwärts. Das ist nicht der Plan Gottes, sondern Glauben an das Neue. Du bist eine neue Schöpfung und die ist von Gott geschaffen und die ist geschaffen für seinen Willen. Da ist etwas in dir, das will Gott gefallen, das will Gott lieben, das will Gott ehren. Auf das musst du bauen. Und du musst dein Denken erneuern und du darfst nicht über dich denken, wie du früher über dich gedacht hast und dich verachten und dich verurteilen und dich ablehnen und dich selber irgendwie niedermachen, sondern du musst anfangen, mit Gott übereinzustimmen. Das ist das Erste, was geschehen muss. Du musst anfangen, mit Gott übereinzustimmen, mit seinen Gedanken. Wer nicht mit Gott übereinstimmt, ist immer noch in Rebellion. Das kann dann fromme Rebellion sein, aber es ist immer noch Rebellion. Ja? Wenn Gott sagt, wir sind eine neue Schöpfung, wir sind ausgestattet zu überwinden, man kann das Fleisch kreuzigen, dann kann man das Fleisch kreuzigen. Gott gibt keine Sprüche, nur damit die Prediger am Sonntag was zu erzählen haben, sondern er gibt Worte des Lebens, durch die wir leben können. Das ist, wofür wir das Wort haben. Wir leben aus der Kraft des Wortes Gottes und da ist Überwinderkraft im Wort enthalten. Eins ist wichtig, dass wir das mit dazu nehmen, den Gedanken, den ich schon kurz erwähnt habe. Und das ist das ganze Prinzip Jüngerschaft. Das Hauptziel von Jüngerschaft ist, einem Menschen beizubringen, eben zu leben, wie man im Reich Gottes lebt. Und Jüngerschaft wird ganz, ganz praktisch, indem wir uns Menschen, sichtbaren Menschen, die wir kennen, vielleicht auch dessen Unvollkommenheiten wir auch schon erkannt haben, uns unterstellen. Und sagen, lehre du mich, hilf du mir, bring du mir bei und schau auf mein Leben. Nimm deine Verantwortung wahr als mein Bruder oder auch in der Leiterschaft als mein geistlicher Aufseher. Und sag du mir, was ich tun soll. Jüngerschaft beginnt mit einer Entscheidung, sich unterzuordnen. Das ist ganz einfach. Das Wort Gottes sagt, wenn du Gott, den du nicht, wenn du sagst, du liebst Gott und du liebst den Bruder Gott, den du nicht siehst, aber du liebst den Bruder, den du siehst, nicht, dann bist du in der Täuschung. Also, das heißt, meine wirkliche Beziehung zu Gott wird sichtbar in meiner Beziehung zu meinen Geschwistern. Wer sagt, er liebt Gott, aber er liebt nicht seinen Bruder, er ist ein Lügner, er ist in der Täuschung. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und dann können wir auch genauso analog sagen, wer nicht sich Menschen unterordnen kann, kann und will sich auch nicht Gott unterordnen. Die Unterordnung unter Gott wird sichtbar in der Gemeinde, in der Unterordnung einer unter den anderen. Und das ist Jüngerschaft, wo wir sagen, hey, ich komme nicht nur am Sonntag und hole mir hier meine Botschaft ab oder lass mich ein bisschen aufmöbeln im Lobpreis, sondern ich lebe ein Leben in Korrigierbarkeit, in Unterordnung, in Offenheit. Und ich erlaube, dass Input durch Gott kommt, durch meine Geschwister. Ich bin bereit, mir etwas sagen zu lassen. Man kann nicht lernen zu herrschen, wenn man nicht gelernt hat, sich unterzuordnen. Man kann das nicht. Und die Mündigkeit des Gläubigen ist, er lernt sich selber zu führen, er lernt sein Herz zu bewahren. Und er kann das nur lernen, wenn er Jahre gehabt hat, wo er gelernt hat, sich unterzuordnen, unter einen sichtbaren Menschen. Deswegen ist Jüngerschaft im Kontext der neutestamentlichen Gemeinde nicht wegzudenken. Es gibt keine neutestamentliche Gemeinde ohne Jüngerschaft. Das gibt es nicht. Und das ist nicht vorgesehen. Und Jesus hat nicht Menschen gerufen zu Gottesdienstbesuchern oder zu Gemeindemitgliedern. Er hat Menschen gerufen zu Jüngern. Und Jünger, sagt das Wort Gottes, werden gemacht. Die fallen nicht vom Himmel, die kommen nicht irgendwie zustande, weil Gott das will, sondern weil wir verstanden haben, wir bieten jetzt Menschen Führung an. Und die sind so klug, dass sie endlich entdeckt haben, sie brauchen Führung. Das heißt, sie kommen ein bisschen in die Realität, sie demütigen sich und sie sagen, ja, ich erkenne an, ich neige zu Blödsinn. Da ist was in mir, das ist hochgradig gefährlich. Und ich brauche Menschen, die auf mich aufpassen, aus lauter Wohlwollen. Ja, keine Wachhunde oder Kontrolleure, sondern Menschen, die an meiner Seite stehen, die sagen, ich will, dass das, was Gott in dich hineingelegt hat, hervorkommt und dass du ein Mann und eine Frau Gottes wirst. Das brauchen wir. Und das wird angeboten durch Jüngerschaft. Ja. Und da lernen wir diesen Prozess. Und es beginnt damit, dass wir uns prägen lassen. Gestern habe ich das erwähnt. Ja? Sie blieben in der Lehre der Apostel. Und Jüngerschaft bedeutet, dass wir jemanden an die Hand nehmen, weil er an die Hand genommen werden möchte. und wir sagen, pass auf, das sind die Dinge, mit denen du dich jetzt beschäftigst. Wenn ich jemanden anleiten will in die Jüngerschaft, sage, pass auf, du fängst damit an, du studierst diese Themen, du studierst dieses Buch, du gehst durch diese Lehrreihe durch und dann 4 Wochen später frage ich, und was ist passiert? Ja, ich habe da ganz tolle Sachen im Internet gefunden. Sage, hallo, wir haben ausgemacht, du liest diese Bücher. Wer hat dir erlaubt, im Internet selber irgendwelches Zeug zu suchen, was ich überhaupt nicht begutachtet habe und was ich nicht gesagt habe? Das kriegt meine Imprimatur. Weißt du, was Imprimatur ist? Wenn die katholischen Bücher rausbringen, dann muss irgendein Bischof seinen Stempel geben und sagen, das ist gut. Und dann darf der dieses Buch rausbringen. Auch wenn sie viel Blödsinn machen, aber dahinter ist die Idee von Autorität. Und wer erlaubt dir eigentlich, wahllos im Internet zu surfen und jeden Dreck aufzulesen, wenn du nicht unterscheiden kannst? Warum sagst du nicht, bitte gib mir eine Literaturliste für die nächsten 3 Jahre, was ich zu lesen habe? Wer sagt den kleinen Kindern, was am Mittag gegessen und gekocht wird? Die Mutter. Nicht die Kinder selber, weil die Kinder keine Ahnung haben. Die würden nur Nutella und Gummibärchen essen von morgens bis abends. Das war ihre Vorspeise, ihre Nachspeise, ihre Hauptspeise. Und die Mutter sagt, nein, da muss Gemüse dabei, da müssen Vitamine dabei. Und die weiß das besser. Die kleinen Kinder können das nicht unterscheiden. Und Junge im Glauben können nicht unterscheiden zwischen gesunder Lehre und ungesunder Lehre. Sie können das nicht unterscheiden, das werfen wir ihnen auch nicht vor. Aber wir werfen ihnen vor, wenn ihr das schon nicht unterscheiden könnt, dann warum sagt er nicht, okay, ich gehe davon aus, ihr als Älteste, ihr wisst mehr vom Reich Gottes als ich. Ich bin ja Anfänger, bin erst kurz dabei. Bitte sagt mir, was soll ich lesen, was soll ich studieren, womit soll ich mich beschäftigen? Da fängt die Demut an, ihr Leben. Und ein Riesenproblem ist, dass viele, viele Leute sich wahllos von den ungesündesten Quellen ernähren und sich dann wundern, warum sie einen ungesunden Glauben entwickeln. Gesunde Lehre bringt gesunde Gläubige hervor. Es ist doch ganz einfach. Und kranke Lehre bringt kranke Gläubige hervor. Das ist doch logisch. Und gesunde Lehre ist die Lehre der Apostel. Und was ist gesunde Lehre? Die ist gemäß der Gottesfurcht. Gemäß der Gottesfurcht. Sie fördert dieses eine, was die Bibel nennt, Gottesfurcht. Und das ist diese Haltung. Ich will Respekt haben vor Gott, ich will Ehrfurcht haben, ich will ihm dienen, ich will ihn erfreuen, ich will kein Anlass sein für Betrübnis bei ihm, ich will ihn nicht kränken, ich will ihn erfreuen. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Diese Gesinnung muss erwählt werden und dann muss sie wachsen. Erwählt werden. Die fällt nicht irgendwann vom Himmel. Eines Morgens wachst du auf, denkst, wundersamerweise, die Rebellion ist weg und auf einmal habe ich die Gesinnung, ich will Gott gefallen. Wie ist denn das jetzt passiert? Das wird nie kommen. Es ist eine Wahl. Du musst wählen. Jesaja 56, die Gott aus den Nationen herzuruft, die wählen, was ihm gefällt. Und Gehorsam und Leben im Sieg, Leben in Reinheit vom Geist dieser Welt, das gefällt Gott. Und du musst es wählen. Bevor du es nicht gewählt hast, wird nichts passieren. Und nachdem du gewählt hast, musst du anfangen, praktische Schritte zu gehen, die dokumentieren. Du hast das nicht nur so gesagt oder gebetet, sondern das ist wirklich, was du willst. Dein praktisches Training zeigt, dass du das wirklich willst. Und viele, viele Christen, die versagen in Situationen des Testes, in Situationen der Versuchung. Ja? Sie fühlen sich dann schrecklich und oh, ich habe versagt und wie schlimm ist das alles und ich habe es wieder nicht geschafft und sie schlagen sich selber und sie machen sich Vorwürfe. Aber das ist alles umsonst. Ja? Und das ist töricht. Das ist wie ein Wettkämpfer, ja? Der sich anmeldet für die Olympiade oder für irgendeinen anderen Wettkampf. Ja? Und dann kommt der große Tag und dann vermasselt er es total und er hat überhaupt nicht die Leistung gebracht, die er sich erträumt hat. Ja? Und er sagt, oh, ich habe versagt, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin ein furchtbarer Sportler und ich kann gar nichts. Und du interviewst ihn und sagst, ja, wie waren denn deine Leistungen während des Trainings? Ich meine, was hast du da für Zeiten gelaufen? Training? Was für ein Training? Wie, du hast alles auf den Wettkampf gesetzt und hast gehofft, da bist du der strahlende Sieger und du hast gar kein Training durchlaufen? Wer hat dir erlaubt zu glauben, dass du eine Chance hast am Tag des Wettkampfes, wenn du nicht durch Training gegangen bist? Du brauchst Monate von Training. So, wenn wir versagen, die Ursache dafür liegt weit davor zurück. Wir sind nicht im Training. Und wie sieht dieses Training aus? Dieses Training ist ein Training im Worte Gottes. Es ist ein Training, erstens in Übereinstimmung mit Gott zu kommen. Seine Gedanken zu wählen, seine Gedanken zu denken. Nicht nur seine Gedanken über was ist richtig und was ist verkehrt, auch eben seine Gedanken, was bedeutet es, dass du ein Kind Gottes bist, dass du den Namen Jesu tragen darfst, dass du Autorität über den Feind hast, dass du Vollmacht hast, dem Feind zu widerstehen. Aber das Wort Gottes ist ganz klar, die Vollmacht funktioniert nur dann, wenn du dich Gott unterordnest. Unterordnet euch, unterwerft euch Gott und widersteht dem Teufel. Oftmals, wir vergessen den ersten Teil und wollen widerstehen und wir kämpfen und wir machen das so, wie wir das bei anderen gehört haben, möglichst laut und irgendwie mit Entschiedenheit und in Jesu Namen. Aber es funktioniert nicht, weil Autorität wird ausgeübt durch Glauben. Und dieser Glaube wird dir geschenkt, wenn du dich unterordnest. Unterordnet euch Gott und widersteht dem Teufel. Um Gott zu unterordnen, ich sage es noch einmal, ist auch seinen Platz in der Gemeindeordnung zu finden. Und zu sagen, die Ältesten sind meine Helfer, sind meine Beschützer, sind meine Ratgeber, sind meine Freunde, sind die, die besser wissen als ich selber. Und ich unterordne mich gerne. Und das sind Älteste nach dem Wort und sie wissen, sie haben nur Autorität, dir Befehle zu erteilen im Rahmen der Ordnung Gottes. Sie werden niemals in private Dinge sich einmischen, sie werden niemals Dinge sagen, die außerhalb der Ordnung Gottes sind. Sie haben nur Autorität in dem Rahmen des Wortes Gottes. Also überall da, wo Ordnungen erlassen sind, wo Gebote sind, da haben Älteste Vollmacht, darauf zu achten, dass das in dein Leben hineinkommt. Nicht in privaten Dingen. Ja. Es ist kein Zeichen von gesunder Leiterschaft, dass Leiterschaft in persönliche, private Dinge hineinregieren will. Aber in den Ordnungen Gottes haben sie Vollmacht. Und da ist das nicht nur ein Rat und ich überlege mal, ob ich das nehme, sondern sie haben Autorität und sie dürfen erwarten. Und du hast das festgemacht, jawohl, ihr dürft sprechen und ich will gehorchen. Das ist ein sehr unpopuläres Wort geworden. Aber das Wort Gottes hat sich nicht geändert. Gehorcht euren Führern. Das heißt, du tust, was sie sagen. Punkt aus, fertig. Ja, aber ich fühle mich nicht so. Oder ich habe Angst oder mir ist komisch bei dem Gedanken. Niemand hat gefragt, wie du dich fühlst, sondern was du tust, ist entscheidend. Solange du deine Gefühle hätschelst und deine Gefühle auf dem ersten Platz sind, kannst du nicht gehorsam lernen. Gehorsam heißt, das ist das Gebot, das akzeptiere ich und ich bejahe es und mit allem, was in mir ist und vor allem mit der Hilfe der Gnade Gottes, verpflichte ich mich, das zu tun, was das Gebot sagt. Gefühle spielen dabei überhaupt keine Rolle. Wir haben gerade diese Frage gehabt mit dem Korrigieren, ja, und ich lehre über Ermahnung und Verantwortung, die wir füreinander haben. Und dann sagen Leute, ja, aber ich habe Angst hinzugehen zum Bruder. Und sie haben die Idee, die Angst ist die berechtigte Entschuldigung. Und das heißt also, das Wort Gottes sagt eigentlich, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, geh hin. Aber wenn du Angst hast, brauchst du nicht. Das ist nicht, was das Wort Gottes sagt. Niemand interessiert sich für deine Gefühle. Das sind Gefühle aus dem Fleisch und du musst mit denen tun, was die Bibel sagt. Du musst das unter die Füße kriegen. Und wie kriegst du das unter die Füße? Indem das Gebot, die Wahrheit über deinen Gefühlen steht. Im praktischen Leben wissen wir das auch alle, welche Bedeutung Gebote haben und dass es eine sinnlose Entschuldigung ist, die niemand ernst nimmt und die wir auch selber nicht ernst nehmen würden. Wenn wir sagen, ja, der Grund, warum ich das Gebot übertreten habe oder das Verbot missachtet habe, ist einfach Angst. Was, wenn das eine akzeptable Entschuldigung ist? Da ist 30-Zone, du hast einen Termin, die Zeit drängt und du fährst mit 120 durch die 30-Zone, damit du deinen Termin kriegst. Dann stehst du vor dem Verkehrsrichter, haben sie was zu ihrer Entlastung zu sagen? Ja, Ich weiß, das ist eine 30-Zone und ich wollte auch 30 fahren, aber ich hatte solche Angst, dass ich meinen Termin verpassen würde. Ach, dann haben sie nur aus Angst gehandelt. Okay, Fall erledigt, gehen sie nach Hause, Gnade, alles ist gut. Warum du das gemacht hast, ist dem vollkommen egal. Du hast es gemacht, Punkt, aus, fertig. Und du bist verantwortlich. Wann hören wir mal auf, mit unseren Gefühlen immer hervorzukommen als eine Entschuldigung? Ja, ich fühlte mich nicht danach. Ja, weil wir haben nicht verstanden, Jüngerschaft ist, ich habe mich entschieden und ich habe mich verpflichtet und danach tue ich alles, was in meiner Macht steht, um es zu erfüllen. Ich will der Wahrheit gehorchen. Jesus, an Jesus zu glauben, heißt der Wahrheit zu gehorchen. Das ist an Jesus zu glauben. Komm, wir lesen das mal, weil das so wenig betont wird. Johannes 3, 36. Hier erklärt, hier haben wir eine Definition von Glauben. Und als Lehrer ist man immer ganz scharf auf Definitionen, weil von Definitionen geht man aus und von da beginnt alles. Wenn wir nicht geklärt haben, was Liebe ist, dann können wir stundenlang über Liebe reden. Wenn wir nicht geklärt haben, was Glaube ist, genauso. Vers 36, Johannes 3, 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, und in vielen Bibeln steht wiederum nicht glaubt. In dieser Elberfelder Ausgabe ist es richtig, ich kenne andere, wo es auch anders ist. Aber ich habe das nachgeschaut im Griechischen, wirklich, das sind zwei verschiedene Worte. Das erste Wort, wer an den Sohn glaubt, heißt tatsächlich glauben, vertrauen, sich anvertrauen, glauben. Wer an den Sohn, wer dem Sohn nicht gehorcht, das ist dieses Wort, was einfach heißt, ungehorsam sein. Das ist ein völlig anderes Wort als das erste Wort. So haben wir also den Kontrast Glaube und Nicht-Glauben ist ungehorsam sein, nicht gehorchen. Und das siehst du auch in anderen Schriftstellen, Galater 3, 1, Galater 5, 8. An Jesus zu glauben heißt, sich hinzugeben, der Wahrheit, sprich seinem Wort, zu gehorchen. Und bevor jemand das nicht ein für alle Mal festgemacht hat, hat der Prozess von Jüngerschaft noch gar nicht begonnen. Und es gibt keine Aussicht auf Sieg, weil er immer noch in seinen eigenen Kategorien denkt und spricht, eigentlich dem Wort Gottes widerspricht. Wir haben die Kraft des Heiligen Geistes bekommen, die uns befähigt, jetzt im Gehorsam zu leben. Und das heißt, wenn du das wirklich glaubst, dass du anfängst zu handeln, als hättest du diese Kraft. Und siehe da, dann ist sie da. Die Kraft kommt nicht einfach, du fühlst die Kraft. Boah, jetzt habe ich die Kraft. Jetzt weiß ich, ich kann gehorsam sein. Nein, indem du hingehst und davon ausgehst, die Kraft ist da, weil Gott treu ist. Deswegen tust du, was du tun musst. Also zum Beispiel dieses Ding mit Korrektur, was wir vorhin hatten. Aber fangen wir mit ganz anderen Dingen an. Sich füllen mit dem Wort Gottes jeden Tag. Da brauchst du Disziplin. Du brauchst keine Willenskraft, um Sünde zu überwinden. Du brauchst Disziplin, um im Training des Jüngers zu leben und dich zu füllen mit dem Wort Gottes. Zunächst einmal dein Denken in Übereinstimmung zu bringen, aber dann noch viel wichtiger, dein Herz zu füllen, oder die Bibel nennt es sich nähren vom Worte Gottes. Die Kraft des Lebens, die Überwinderkraft, die im Wort ist, soll aus der Bibel, aus den Buchstaben, durch bestimmte Techniken, die du lernen kannst, und das hat was zu tun mit Anbetung, mit Dankbarkeit, mit Übereinstimmung, mit sich abhängig machen vom Heiligen Geist und das Wort nehmen und das Wort beten, aus dem Wort Gottes Gebete machen, mit Gott übereinstimmen und sagen, ja, das ist dein Wille, das ist, was du von dir willst und es ist richtig, dass du das willst und ich bin nicht das arme Würstchen, das überfordert ist, sondern ich bin privilegiert, das Kind Gottes und ich bin befähigt, das zu tun und ich glaube dir und ich werde lernen, dir in diesem Bereich zu gehorchen. So lernst du, mit dem Wort zu gehen und mit dem Wort zu arbeiten und das Wort in dir aufzunehmen. Wenn du dich unter das Wort demütigst, bekommst du Gnade. Sieg über Sünde kommt nicht durch Willenskraft. Und wer das schon versucht hat, in irgendeinem bestimmten Bereich mit Willenskraft zu überwinden, ist total frustriert, weil er gemerkt hat, da ist etwas in mir, das ist stärker als mein eigener Wille. Gut, dass du das gemerkt hast. Dann zieh daraus die richtigen Schlüsse und sag, ich muss mehr probieren, ich muss noch energischer versuchen, ich muss noch mehr meine letzten Energien zusammenkratzen, du wirst noch größere Enttäuschung erleben. Sondern der richtige Schluss, den du daraus ziehst, ist, es war nie geplant, dass du Sünde überwindest oder den Zwang, sündigen zu müssen durch Willenskraft, sondern es ist Gnade. Gnade ist göttliche Kraftausstattung, die befähigt dich zu überwinden. Römer 5, 17, wenn wir die Gabe der Gerechtigkeit und die Fülle der Gnaden empfangen haben, dann herrschen wir im Leben. Wir herrschen. Wir werden nicht beherrscht, wir herrschen. Wenn ein Christ an irgendeiner Stelle beherrscht wird, dann kannst du ganz einfach sagen, da fehlt Gnade. Weil wenn Gnade da wäre, würde er herrschen. Keine Gnade ist da, er wird beherrscht. Das ist ein wichtiger Punkt, ein ganz wichtiger Punkt. Weil wenn wir sagen, okay, da fehlt die Gnade, sagen wir mal zwanghafte Selbstbefriedigung oder zwanghafter Zorn oder zwanghafte Eifersucht, ja, dann heißt das, ja, da gibt es etwas, wo du nicht in Unterordnung bist, da ist etwas, wo du widerstehst Gott. Und weil du Gott widerstehst, bekommst du keine Gnade. Weil Gott gibt einem demütigen Gnade, dem Stolzen widersteht er. Ja, verstehst du das? Dem Demütigen gibt er Gnade, dem Stolzen widersteht er, der kriegt keine Gnade. Wenn du erlebst in irgendeinem Bereich, hast du keine Kraft, keine Gnade zu überwinden, dann musst du nicht noch mehr versuchen, dann musst du herausfinden, wo fehlt es, wo ist die Fehlhaltung oder noch klarer ausgedrückt, wo ist die Lüge? Hinter jeder Bindung, ob das Abhängigkeit von Drogen ist, Abhängigkeit von Alkohol, Abhängigkeit von Zigaretten, Abhängigkeit von Pornografie, Abhängigkeit von solchen Dingen wie zwanghafte Eifersucht oder Zorn, hinter jeder Bindung steht eine Lüge. Und der Weg zur Befreiung ist ganz einfach, lass dir die Lüge zeigen. Wenn du die Lüge entdeckst und die Lüge entlarvst und dich von der Lüge abkehrst und die Lüge ersetzt mit der Wahrheit, dann demütigst du dich und du bekommst Gnade. 2. Timotheus, Kapitel 2. Vers 25, oder vielleicht fangen wir schon bei 24 an. 2. Timotheus 24. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind, für seinen Willen. So, worum geht es in diesem Text? Es geht um Widersacher. Und was ist mit diesen Widersachern los? Die sind gebunden. Die sind gebunden, in irgendeinem Bereich ihres Lebens den Willen des Teufels zu tun. Das nennt man eine Bindung. Ja? Sie sind unter Zwang. Sie wissen, ich soll nicht das tun, aber ich tue es trotzdem immer wieder und ich kann nichts dagegen unternehmen. Sie sind in Bindung. Warum sind sie in Bindung? Weil sie Widersacher sind, weil sie in Auflehnung gegen Gott sind. Und was ist das Heilmittel? Nicht die ganze Gemeinde soll beten und fasten. Was ist das Heilmittel? Wir finden den super Seelsorger und der hat es drauf und der drückt die richtigen Knöpfe und wundersamerweise auf einmal ohne unser Zutun, wie beim Zahnarzt, wir machen Mund auf, der bohrt und macht Blombe und alles ist gut. Wir sitzen nur da und lassen das über uns ergehen und so gehen wir zur Seelsorge und der macht seine Kunststückchen dort und dann kommen wir raus aus der Behandlung und wundersamerweise, wir sind frei. So etwas gibt es nicht. So etwas gibt es nicht. Freiheit kommt durch Unterordnung unter die Wahrheit. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, nicht der Seelsorger. Der Seelsorger kann diesen Prozess unterstützen, indem er Weisheit hat und die richtigen Fragen stellen kann und dir helfen kann, auf die richtige Spur zu kommen und die Dinge zu entdecken. Aber Freiheit kommt durch Erkenntnis der Wahrheit oder sie kommt nicht. Auf keine andere Art und Weise kommt Freiheit. Mir ist das vollkommen egal, was für eine Art von Bindung das ist. Es kommt nur zustande durch Erkenntnis der Wahrheit. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Wann werden wir die Wahrheit erkennen? Wenn wir das Leben eines Jüngers leben. Und was ist ein Jünger? Er ist im Wort. Er bleibt an der Rede Jesu. Und zwar ganz praktisch. Nicht nur allgemein, dass er Amen sagt zur Predigt oder ab und zu mal einen Bibelvers liest, sondern er sorgt dafür, dass er in seinem Denken in Übereinstimmung ist mit dem Wort Gottes. Und er begehrt das Licht des Heiligen Geistes. Jede Täuschung, jede Lüge, jeden Widerspruch gegen Gottes Wort und gegen Gottes Ordnung zu erkennen. Und er ist begierig danach, diese Widersprüche in sich zu sehen und umzukehren und in immer tiefere Übereinstimmung mit dem Herrn zu kommen. Das ist ein Jünger. Ein Jünger begehrt konstant Überführung vom Heiligen Geist. Der Geist Gottes führt uns in alle Wahrheit. Das ist nicht nur die Wahrheit über die wunderbaren Eigenschaften unseres Jesus, sondern das ist auch die Wahrheit über unsere Untiefen und über die Dinge in unserem Herzen, die da krumm und schief sind und wo wir uns was vormachen, wo wir Enttäuschung sind über uns selber. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist wird sein Werk tun, wenn wir in Jüngerschaft sind und wenn wir im Wort leben. So, diese Menschen, die gebunden sind, die vom Teufel gezwungen sind für seinen Willen. Ja. Und achte mal auf die Bibelsprache. Da steht nicht, falls jemand alkoholkrank ist. Alkoholismus ist keine Krankheit, es ist eine Sünde. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit den Kategorien der Welt irgendwie unsere Dinge bewerten, sondern dass wir sie, weil wir die Wahrheit lieben, aus der Perspektive Gottes anschauen. Wir stimmen mit Gott überein und wir nennen unsere Sünde, wie Gott unsere Sünde nennt. Vor ein paar Wochen hatte ich ein Gespräch mit einem ehemaligen Ältesten, den wir abgesetzt haben. Und es ging um die Frage, kann er wieder zurück in das Team? Und es ging um eine Situation, wo er als jemand, der nicht im Dienst war, Pläne gehabt hat, was er jetzt mit der Jugend demnächst tun würde und hat das den Ältesten vorgelegt, was gut ist. Aber bevor die eine Antwort gegeben haben, hat er schon den Jugendlichen verkündet, das ist, was ich demnächst tun werde. Und ich habe ihn konfrontiert und habe gesagt, wie nennst du das Verhalten, das du hier an den Tag gelegt hast? Und er sagte, ja, I rushed ahead. Also ich war ein bisschen zu schnell, ich bin vorgeprescht. Ich sage, können wir das noch ein bisschen klarer biblischer fassen? Du hast die Autorität der Ältesten missachtet. Du hast gesagt, egal was die entscheiden, ich habe schon entschieden, ich werde das tun und ich hoffe, die werden mit mir übereinstimmen und ich gehe schon mal und ich regle das alles und plane das und bereite das vor. Ich sage, damit hast du bewiesen, dass du nicht teamfähig bist. Damit hast du bewiesen, dass du deine Ältesten überhaupt nicht respektierst. Und wenn du Autorität nicht verstehst, kannst du nicht Autorität bekommen. Und es ist nicht die Zeit, dass du zurückkehrst ins Ältestenamt. Er wollte das menschlich irgendwie. Ja, ich war ein bisschen zu schnell. Ja? Statt 30 bin ich 45 geworden. Naja, kann mal passieren. Aus Versehen aufs Gaspedal gedrückt. Nein, es war eine Haltung von, was die Ältesten sagen, ist mir egal, ich mache sowieso, was ich will. Das ist die Haltung, das ist Stolz und Unabhängigkeit. Und weil seine Einsicht und seine Buße über diese Haltung sehr, sehr halbherzig und nur Lippenbekenntnis war, haben wir entschieden, nein, das ist nicht die Zeit, dass du zurückkommen kannst ins Ältestenamt. Wir neigen dazu, unsere Sünde nett zu verpacken, sie harmlos darzustellen. Aber Homologio, Sünde bekennen, Homologio heißt dasselbe sagen wie. Wie nennt Gott deine Sünde? Du kannst vielleicht sagen, ah, ich bin sehr sparsam. Und Gott sagt, du bist geizig. Du kannst schöne Worte finden. Du sagst, ich bin besorgt um meine Kinder. Gott sagt, nein, du beherrschst deine Kinder und du bist in deinem Kontrollgeist. Und du musst alles überwachen. Das ist ein Unterschied, besorgt zu sein oder zu kontrollieren. Das ist ein Riesenunterschied. So, wir brauchen diese Wahrhaftigkeit und der Heilige Geist wird uns zeigen, wie er diese Dinge nennt. Und das ist Buße, dass wir mit ihm übereinstimmen und nicht versuchen zu verharmlosen, zu vertuschen, zu relativieren oder zu rechtfertigen oder zu sagen, ich habe das ja nur gemacht, weil aus den und den Gründen. Wer seine Sünde rechtfertigt und entschuldigt und wegerklärt, liefert einen klaren Beweis, dass er immer noch im Stolz ist. Bitte mitschreiben für die, die im Seelsorgerdienst sind. Wer seine Sünde rechtfertigt, wegerklärt, entschuldigt, verharmlost, beweist, dass er immer noch im Stolz ist. Und Gott kann ihm und wird ihm keine Gnade geben. Dann muss unsere Aufgabe sein, ihm zu helfen, den Weg zu bahnen, wieder zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen, wie das diese wunderbare Schriftstelle sagt. Was soll der Knecht des Herrn tun? Er soll schauen, ja, ob Gott nicht Buße gibt zur Erkenntnis der Wahrheit. Weil eben die Erkenntnis der Wahrheit wird dazu führen, dass er frei wird. Dass er frei wird. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja. Lass mich ein Beispiel geben. Ich wurde gerufen, mit einem ehemaligen, das ist ein anderer Fall, ehemaligen Ältesten zu sprechen, der abgesetzt wurde, weil er über Jahre tief verstrickt war in Pornografie und schlussendlich auch gar nicht mehr raus wollte und resigniert hat und gesagt, ich habe alles versucht und es klappt einfach nicht und Gott hat mir nicht geholfen, hat meine Gebete nicht gehört. So, er hat das offen zugegeben, ja, so lebe ich, das ist mein Lebensstil, ich habe resigniert, es gibt keinen Weg aus dieser Sünde heraus und das ist jetzt so. Und er wurde abgesetzt und dann war die Frage, ob ich noch einmal mit ihm sprechen möchte. Ich dachte, nachdem alles gelaufen ist, das ist ein schlechter Zeitpunkt, ja. Aber ich habe eingewilligt, ich habe gebetet, Herr, wo ist die Lüge, wo ist das Problem? Zeig du mir, was er verstehen muss. Zeig du mir, wie ihm die Augen aufgetan werden. Und dann war das Gespräch und ich habe mich vorbereitet, habe gebetet und dann sagte, komm, Heiliger Geist. Und dann an einem Punkt habe ich gefragt, hast du jemals bedacht, was dein Leben in dieser Unreinheit eigentlich bedeutet für deine Frau? Hast du jemals darüber nachgedacht, was du dort anrichtest gegenüber deiner Frau? Und der Heilige Geist hat diese Frage benutzt, hat ihm die Augen aufgetan über seine totale Selbstsucht und sein Kreisen um seine Wünsche und seine Gefühle und seine Bedürfnisse. Und dass er damit so viel Schaden anrichtet seiner eigenen Frau, das war nie ihm auf dem Schirm. Und er ist wirklich zerbrochen, hat Buße getan. Und diese eine Wahrheit, die er bis jetzt irgendwie nicht auf dem Schirm hatte, hat ihm geholfen, aus einer jahrelangen Bindung herauszukommen. Die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit macht frei. Halleluja. Ich habe über lange Zeit ein ziemliches Problem gehabt mit Zorn. Oder meine Frau nannte das auch Jähzorn. Und ich hatte so meine Ideen und meine Theorien und ich wusste, Zorn ist nicht gut, der Zorn des Mannes richtet nichts Gutes an. Ich wusste das. Das sagt die Bibel, das zeigt mir mein Leben. Aber das ist in mir und das ist stärker als ich und ich kann nichts dagegen tun. Das ist wie ein Vulkan. Ja? Und da brodelt es unten in der Magmamasse und irgendwann verdichtet sich was und irgendwann muss der einfach ausspucken und wenn der Vulkan im Gange ist, das sind Urgewalten. Niemand kann da seine Hand drauf halten. Niemand kann das kontrollieren. Niemand kann diesen Ausbruch verhindern. So, ich bin ein hilfloses Opfer. Etwas in mir macht das. Und ich kann nichts dagegen tun. Ich bin Opfer. Ich bin hilflos. Ich würde ja gerne frei werden. Ich habe ja sogar gebetet. Aber hat ja nichts funktioniert. Wer kann einen Vulkan bändigen, habe ich gedacht. Ja. Wie hilflos bin ich gegenüber einem solchen mächtigen Vulkan? Ich bin doch ein armes Würstchen, ich bin das Opfer. Und Gott in seiner Weisheit hat es so geführt, dass es eine Situation gab, die mir die Augen geöffnet haben. Es gab eine Situation, wo dieser Zorn mächtig am Qualmen war und mitten in der Situation, mitten in dem Ausbruch dieses Vulkans, den ja niemand stoppen kann, klingelt das Telefon. Und niemand geht ans Telefon. So, ich bin das arme Opfer, der Vulkan raucht und qualmt und jetzt muss ich auch noch ans Telefon gehen. Also wie unbarmherzig will denn die Familie sein? Ich gehe ans Telefon, mein Chef ist dran. Und da passierte das Erstaunliche. In einem Augenblick war ich freundlich, zuvorkommend und sanftmütig und demütig und völlig in der Ruhe und jawohl, Chef, klar, alles machen wir so, okay, gut, ja, danke, ja, tschüss. Als ich den Hörer auflegte, das waren die alten Zeiten, wo es noch Hörer gab, ja, heute haben wir nur noch ein Knöpfchen, aber früher gab es noch einen Hörer, den man auf die Gabel tat. Als ich den Hörer auflegte, spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, hast du was gemerkt? Und ich sage, ja, ich habe was gemerkt. Ja, was? Ja, meine Theorie scheint nicht zu stimmen, weil wenn der Vulkan am Ausbrechen ist, niemand kann das verhindern. Das muss zu Ende qualmen und rauchen und spucken, bis fertig ist. Und dann später, dann kann man wieder irgendwie normal werden und zur Vernunft kommen. Aber das war eine Situation, wo mitten im Ausbruch der Vulkan abrupt aufgehört hat zu spucken und zu toben. Und der Heilige Geist sagt, warum warst du nicht so hässlich und so biestig gegenüber deinem Chef? Wenn der Vulkan schon am Qualmen ist, dann kriegt es jeder ab, egal wer. Warum nicht gegenüber deinem Chef? Und ich sage, na, weil ich vor dem Respekt habe. Und der Heilige Geist sagt zu mir, genau das ist dein Problem. Ich sage, wie? Du hast keinen Respekt vor deiner Frau. Du hast die Einstellung, das ist normal, da musst du mit leben. Das ist halt so, so bin ich halt. Da war die Lüge. Und von da an hat Gott mich gelehrt, an der Stelle einfach anders zu reagieren. Und siehe da, man kann einen Vulkan bändigen. Es ist möglich. Wir sind nicht Opfer. Solange wir, und das ist nur ein Beispiel, und das kannst du auch genauso anwenden auf deine Bindungen. Solange du glaubst, du bist ein Opfer und es ist ungerecht, dass Gott von dir Dinge verlangt, die du ja gar nicht tun kannst, kannst du keine Hilfe bekommen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit macht frei, nicht der vollmächtige Seelsorger. Und wenn er es nicht schafft, dich frei zu machen, dann war er gerade nicht gesalbt oder nicht gut drauf oder nicht im Geist oder irgendwas. Das hat nichts damit zu tun. Es ist einfach deine Haltung gegenüber Gott, die anders werden muss. Du musst dich unterordnen, du musst dich demütigen, du musst dir etwas sagen lassen, du musst dir die Augen geöffnet bekommen, musst die Augen beöffnet bekommen und musst die Wahrheit sehen. Buße ist eine Gesinnung. Ich will lernen, ich will mir was sagen lassen, ich will mich nicht rechtfertigen, ich will mich nicht irgendwie verteidigen, sondern ich brauche Hilfe. Was ist es? Woran liegt es? Diese Gesinnung brauchen wir. Und dann kommt Erkenntnis der Wahrheit. Und das funktioniert mit jeder Bindung. Das funktioniert mit Pornografieabhängigkeit, das funktioniert mit Rauchen, das funktioniert mit irgendeiner anderen Bindung. Ich war früher tätig in einer Bibelschule und die Regel in der Bibelschule war, wer ein zweites Schuljahr will, muss aufgehört haben mit Rauchen. Man kommt nicht als Raucher in die zweite Klasse. Unmöglich. Man hat ein Jahr Zeit gehabt, mit dem Problem sich zu beschäftigen. Wer da seine Sachen nicht auf die Reihe gekriegt hat, kommt nicht ins zweite Schuljahr. So kurz vor Ende des ersten Schuljahrs kamen dann die ganzen Anfragen und die Seelsorgetermine. Und ich hatte die Aufgabe, Leuten zu helfen, von Zigarettensucht frei zu werden, weil die wollten ins zweite Schuljahr. Aber die durften nur, wenn sie nicht mehr rauchen. So, und dann habe ich Anti-Raucherkurse gemacht. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, wie soll das funktionieren? Wie soll ich das machen? Was soll ich da? Ich habe ja kein Buch, woran ich mich orientieren kann. Ich weiß nicht, was man da macht. Und da hat er mir diese Wahrheiten gezeigt. Die Wahrheit macht frei. Wo Bindung ist, ist eine Lüge. Weil wäre da die Wahrheit, wäre die Freiheit. Ist das logisch? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist das Prinzip. So, wir brauchen Wahrheit. Und die kommt uns aus dem Wort und die kommt durch den Heiligen Geist. Und diese Wahrheit muss nicht nur in unseren Verstand hinein, sondern dann noch viel wichtiger, sie muss hineinkommen in unser Herz. Da muss die Wahrheit hin. Und das wiederum hat etwas mit Disziplin zu tun, das hat etwas mit Jüngerschaft zu tun. Das hat etwas zu tun mit der Art und Weise, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. leben. So, gehen wir einmal zu Psalm 119. Psalm 119. Vers 9. Wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? Steht nicht, Gott bewahrt ihn, er bewahrt sich selber. Bewahre dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus kommt dein Leben. Und wenn im Herzen Lügen sind, dann werden diese Lügen sich auswirken und sich zeigen im Fehlverhalten. Und Vers 11, in meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Was ist die Kraft, der Sünde zu widerstehen? Das Wort Gottes in deinem Herzen. Da muss das Wort rein. Es reicht nicht aus, dass wir es kennen, dass wir es zitieren können, dass wir dem zustimmen. Es muss eine Kraft werden im Herzen. Die Überwinderkraft des Wortes wird erst freigesetzt, wenn das Wort im Herzen wohnt. Kolosser 3,16, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Nicht zu Besuch kommen lassen. Wohnen. Das ist ein Unterschied. Jeder kennt diesen glorreichen Unterschied in Bezug auf unliebsame Verwandtschaft, die mal kurz zu Besuch kommt. Oder ob die Tante auf einmal mit lauter Koffern in der Hand steht und sagt, ach übrigens, ich dachte, weil ich euch so lieb habe, ich werde jetzt immer bei euch wohnen. Du kennst den Unterschied zwischen Besuch und Wohnen. Und das Wort soll bei uns bleiben, während du Auto fährst, während du einkaufen gehst, während du deine Dinge im Alltag tust oder bügelst oder was weiß ich tust. Das Wort soll da sein, das Wort soll in dir bleiben, das Wort soll lebendig sein, sich frei fühlen und wohlfühlen und es soll zu dir reden, es soll eine Kraft werden, die zu dir redet. Und das kommt nur durch die Disziplin eines Jüngers. Zeit verbringen mit dem Wort. Und dann sagen die Gläubigen, ja, aber ich habe ja keine Zeit. Ich sage, ich gebe dir einen guten Tipp. Schmeiß den Fernseher raus. Und siehe da, du hast Stunden auf einmal jeden Tag gewonnen. Der größte Räuber im geistlichen Leben ist sinnloses Zeug im Fernsehen anzuschauen. Der größte Räuber. Weil wir uns zumüllen mit dem Geist der Welt und in allen möglichen Sendungen, die wir als harmlos betrachten, wird permanent Propaganda betrieben. Und der Geist der Welt vermittelt die Werte dieser Welt. Und das ist Unabhängigkeit, Lüge und Eigenwille. Das sind die Werte dieser Welt. Und die werden vermittelt in allen möglichen Programmen. Fängt an im Kinderprogramm. Fängt an. Neulich, ich habe eine gewisse Sache da recherchiert und ich stieß auf ein Video. Ich dachte, ich glaub meinen Augen nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das muss irgendwie völlig an mir vorbeigegangen sein. Das ist schon, ja, weiß ich nicht, wie lange her. Eine, wie soll man sagen, Popgruppe oder sowas, nannte sich Spice Girls. Schon mal davon gehört? Ich habe da zum ersten Mal davon gehört. Ja? Die singen ein Lied mit lauter Kinder, es war eine Kindersendung, sie singen ein Lied und die Message des Liedes war, du musst nicht tun, was Mama sagt. Und dann singen die Kinder den Refrain, ich muss nicht tun, was Mama sagt. Wenn wir noch nicht begreifen, was Hollywood ist, ist es die Bibelschule des Teufels zu einem antigöttlichen Lebensstil. Wenn wir nicht begreifen, dass wir da Dämonen in unser Haus einladen und tanzen lassen und wir setzen unsere Kinder davor, damit sie nur ruhig sind. Hallo, wann werden wir hier oben mal das Licht anschalten und sagen, wenn ich Gott gehorchen will, wenn ich eine Familie haben will in der Ordnung Gottes. Punkt Nummer eins, die Einflüsse der Welt werden abgeschnitten. Die können da draußen toben, wie sie wollen, aber nicht in meinem Haus. Hallo. So, schau dir das an, was deine Kinder anschauen. Schau dir das an, was du dir selber anschaust. Bewerte diese dämlichen Soaps und diese ganzen Geschichten dort und diese ganzen Schnulzen und all das Zeug von Hollywood. Bewerte das mit dem Wort Gottes und du wirst erkennen, da ist kaum etwas Brauchbares dabei. Und wenn wir in die eine Richtung gehen wollen, warum wollen wir uns dann gleichzeitig öffnen und ziehen lassen für die andere Richtung? Das macht doch keinen Sinn. Entweder wir wollen Heiligkeit und Reinheit und wir wollen die Welt überwinden, dann schneiden wir die Welt ab. Ja, aber dann sind wir ja Hinterwäldlerland, wissen wir ja gar nicht mehr, was in der Welt los ist. Also wir brauchen den Geist der Welt, um uns zu informieren, was die Welt sagt. Wir brauchen den Heiligen Geist, um zu verstehen, was in dieser Welt. Die Welt wird uns nie erklären, welche Machenschaften sie wirklich im Sinne hat und was sie tut. So, das ist ein wichtiger Punkt. Wir können nicht uns voll saugen lassen von dem Geist dieser Welt und gleichzeitig hoffen, in Klarheit und in Kraft und Entschiedenheit und in Konsequenz zu wachsen. Wir werden das nie können. Wir werden das nie können. Wenn du glaubst, du kannst Jesus nachfolgen und du hörst dir Musik an von Menschen, die ganz offensichtlich dämonisch inspiriert sind, dann kann der Heilige Geist sein Werk in dir nicht tun. Er kann nicht. So achte auf das, was du hörst, was du siehst, worauf deine Augen gehen, womit du dich beschäftigst, was deine Unterhaltung ist und deine Freizeit ausmacht. Achte darauf. Und nimm diese Zeit und verbringe Zeit mit dem Wort. Aber das ist nicht nur Bibelmarathon, so schnell durchlesen wie möglich, sondern genau das Gegenteil. Sich mit einem Vers zu beschäftigen, darüber nachzusinnen. Ich habe jetzt nicht die Zeit, aber nimm Psalm 1, nimm Josua 1,8 und da siehst du, der Schlüssel zum Erfolg im geistigen Leben ist Nachsinnen über das Wort. Da kommt die Kraft her. Das ist der Moment, wo die Schale wie bei einer Nuss geknackt wird und der süße Kern rauskommt. Ja? Du kannst einem Unwissenden irgendwie viel erzählen über wie nahrhaft und wie süß und schmackhaft Nüsse sind. Und er ist total ignorant und du gibst ihm eine Haselnuss und er lutscht da drauf rum. Nach 10 Minuten spuckt er das Ding aus. Sagt also, so richtig nahrhaft war das nicht. Ja, also vielleicht kommt es ja noch, aber nach 10 Minuten ein bisschen Süße wäre schon irgendwie mal angebracht. Ne? Er hat nicht verstanden, man muss das Ding knacken und nur den Kern nehmen und nicht die Schale. Und viele lutschen auf dem Wort Gottes rum, aber sie haben nicht das Wort, wie es sich verwurzelt mit dem Herzen. Die Bibel nennt das, Gott schreibt sein Gesetz auf unser Herz. Das ist die Verheißung. Er sagt, das ist der neue Bund, das Wesen des neuen Bundes. Oder du kannst sagen, alle Segnungen des neuen Bundes kommen aus dieser einen Sache, dass das Wort auf dein Herz geschrieben wird. Jeremia 31, Vers 33. Das Wort Gottes, mein Gesetz, schreibe ich auf ihr Herz. Und das geschieht nur in Gemeinschaft mit Gott. Das geschieht nur in seiner Gegenwart. Das geschieht nicht in der Predigt. Das geschieht nicht im schnell mal Durchblättern der Bibel. Es geschieht, wenn du in Anbetung bist und du kommst in die Gegenwart Gottes mit dem Wort. Und du bringst das Wort Gottes zurück in Gottes Angesicht. Du erklärst ihm, was er dir versprochen hat, was er dir geboten hat, was er dir gesagt hat über dich selber. Du sagst Gott, was er zuvor gesagt hat. Das ist Gebet. Für viele Leute ist Gebet, ich hätte gerne, ich wünschte und ich möchte gerne und so weiter. Und bitte mach doch. Das ist nicht Gebet, das ist kindisch. Wir beten den Willen Gottes, wir beten das Wort, wir kommen mit dem Wort in die Gegenwart Gottes und wir sind da völlig entspannt. Handy ist aus, Computer ist aus, wir sind in Ruhe, wir sind vor ihm, wir beten ihn an, wir erleben seine Gegenwart. Und dann sprechen wir das Wort, das eine Wort, nicht 1000 Wörter, ein einziges Bibelvers. Wir sprechen das in sein Angesicht und sagen, das ist die Wahrheit, das glaube ich, das trifft auf mich zu, das werde ich erleben, das wird meine Erfahrung sein. Und hilf du mir, was ich tun kann, zeig du mir, wo die Hindernisse sind, belehre du mich, führe du mich. Dieses Wort muss Fleisch werden in meinem Leben. Das, so sieht Hingabe an das Wort aus. Und viele Gläubige kennen das nicht und praktizieren das nicht und dann klagen sie, es hat nicht funktioniert. Ja, wir haben nicht getan, was die Bibel sagt, was wie man mit dem Wort Gottes umgehen soll. Das Wort im Herzen ist der Schlüssel für Licht und für Kraft rauszutreten aus Bindungen, für Licht, um umzukehren und von der Lüge Abschied zu nehmen und sich mit der Wahrheit zu verbinden und dann die Kraft zu empfangen, die uns hilft, ein anderes Verhalten an den Tag zu legen. Jakobus, Kapitel 1. Irgendwer hat am Anfang gesagt, wir schauen heute nicht auf die Zeit. Ne? War das nicht so? Das hat mich sehr ermutigt. Jakobus. Und da heißt es in Kapitel 1, Vers 14, ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Hier wird beschrieben, was Versuchung ist. Und Versuchung ist nicht Sünde, aber Versuchung ist, kann die Vorstufe zur Sünde sein. Und Versuchung ist, wie Sünde immer beginnt. Immer, immer, immer. Was ist Versuchung? Versuchung ist ein Gefühl der Lust, ein Versprechen von etwas Schönem, von etwas Angenehmem wird dir gegeben. Ein Angebot wird dir gemacht. Das ist Versuchung. Wenn Sünde nicht kombiniert wäre mit Lust, wäre Sünde gar kein Problem. Warum ist Sünde so gefährlich? Weil Sünde immer Lustgewinn gibt. Ob das negativ reden über andere ist oder ob das eben irgendeine andere Form von Sünde ist, die ich schon erwähnt habe. Sünde bringt immer Lust, aber nie die wirkliche Erfüllung. Und deswegen musst du noch mehr sündigen. Und wenn wir das durchschauen, es ist eine Einladung, es ist ein Versprechen, das niemals eingelöst wird. Es ist eine Lüge, es ist eine Täuschung. Die Bibel spricht davon, dass unser Herz verhärtet wird vom Betrug der Sünde. Sie verspricht etwas, aber sie hält es nicht. Und wir werden nie wirklich satt, wir werden nie wirklich zur Ruhe kommen, nie wirklich echte Erfüllung finden, wenn wir glauben, dass Sünde uns beglücken kann. So, von unserer eigenen Begierde werden wir fortgezogen und gelockt. Bitte achte auf das Wort fortgezogen oder weggezogen. Fort von was denn? Fort von der Gemeinschaft, der Beziehung und der praktischen Einheit mit dem Herrn. Leben im Geist heißt Leben in der Gegenwart Gottes, Leben in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und in beständigem Kontakt sein mit dem Heiligen Geist. Und da kommt das Angebot der Sünde. Und wenn du gelernt hast, im Wort zu sein, wenn du gelernt hast, voll des Heiligen Geistes zu sein, was etwas mit Gebet zu tun hat und mit Sprechen des Wortes und mit Dankbarkeit und mit Lob und all diesen Dingen. Ja, wenn du das gelernt hast, dann lebst du im Licht und dann siehst du die Einladung der Sünde. Und der Heilige Geist ist da. Und du siehst nicht nur die Versuchung im Rückspiegel, wenn schon alles gelaufen ist, sondern du siehst, was dort dir angeboten wird. Das ist ein interessantes Phänomen. Das ist wie, auf einmal geht dein Leben in Zeitlupe. Viele Leute sagen, ja, also da war das Angebot, ich habe Klick gemacht und da war es schon passiert. Und es ging alles so schnell, ich konnte gar nicht reagieren. Komm in den Heiligen Geist, komm in das Wort. Und dann erlebst du, dass auf einmal, wo du sagst, das ging alles so schnell, ich habe gar nicht überlegt und klick, klick und da war schon alles passiert. Nein, du kommst in Besonnenheit hinein. Du hast die Möglichkeit durch den Heiligen Geist, er sagt, schau mal, da ist diese Einladung zur Sünde. Da ist dieses Gefühl, das möchte jetzt befriedigt werden. Das möchte, dass du jetzt darauf eingehst. Weißt du, was passiert, wenn du auf diese Einladung eingehst? Weißt du, kannst du dich erinnern, wie elend du dich gefühlt hast, die anderen Male? Möchtest du das wieder haben? Möchtest du wieder diese Einheit mit mir verlieren? Möchtest du wieder etwas tun, was mich betrübt? Möchtest du wieder etwas tun zur Schande für den Namen Jesu? Oder was möchtest du tun? Du kannst jetzt wählen, du kannst darauf eingehen und die alte Leier wird wieder von vorne losgehen und du wirst wieder 3 Tage Verdammnis schieben und dir wird's Hundeelend gehen, bis du wieder glauben kannst, Gott hat dir vergeben und die Sonne scheint wieder, das Angesicht Gottes ist wieder da. Möchtest du das wieder haben? Du weißt, wie das immer war. Möchtest du das wieder haben? Oder möchtest du nicht in Einheit mit mir bleiben? Und dann bedeutet das, du musst die Tür zumachen und musst sagen, nein, ich will das nicht mehr. Das geschieht, wenn du lernst, im Wort zu leben und in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Weil Sünde wird erst entstehen aus der Versuchung, wenn du mitmachst. Vers 15, danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie die Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. So hier steht, die Begierde, die lockt, ja, sie muss etwas empfangen. Und wenn sie etwas empfangen hat, dann bringt sie die Sünde vor. Was muss die Begierde empfangen, damit daraus Sünde wird? Deine Einwilligung, dein Ja. So, du bist nicht Opfer, du wirst nicht überrumpelt, sondern du bist der Täter. Und du kannst lernen, im Licht Gottes zu leben. Und du kannst lernen, vom Heiligen Geist geleitet zu sein. Vorletzte Schriftstelle, Titus Kapitel 2. Aber Achtung, die letzte Schriftstelle ist ganz lang. Titus 2, Vers 11. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns. Dieses Wort bedeutet, trainiert uns, diszipliniert uns. Das ist unser Thema, die Disziplin des Jüngers. Die Gnade wird also wie eine Person beschrieben und sie ist bei uns und sie trainiert uns. Was trainiert sie uns? Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Die Gnade, das ist der Heilige Geist, der Geist der Gnade, und er ist da und er trainiert dich. Und was trainiert er dich? Er trainiert dich, Sünde oder Begierden zu verleugnen, Nein zu sagen, deine Freiheit als Kind Gottes zu nutzen und zu sagen, ich sage Nein dazu. Ich bin nicht Opfer, ich werde hier nicht wider meinen Willen in etwas hineingezogen, was ich nicht will, sondern ich herrsche, ich habe die Gnade, ich herrsche in diesem Leben und ich sage Nein. Ich wähle Nein zu sagen zur Sünde. Und nur wenn wir gelernt haben, Versuchung zu überwinden, werden wir wachsen. Es gibt kein geistiges Wachstum, ohne dass wir gelernt haben, Versuchungen zu überwinden, Versuchungen abzuwehren und Nein zu sagen. Und wenn es kein Wachstum gibt ohne diese Fähigkeit, es gibt keine Charakterveränderung, es gibt kein Umgestaltetwerden in das Leben Jesu. Damit beginnt alles. Wie lernen wir in Versuchungssituationen umzugehen? Und Versuchung, ich sage es noch einmal, ist, es klopft an. Du machst die Tür auf. Ja, bitte, was möchten Sie? Und du kriegst eine herrliche Einladung zu einer Party, die nicht sauber ist. Und du kannst diese Einladung annehmen und du kannst diese Einladung ablehnen. Du bist der, der bestimmt. Du wirst nicht gegen deinen Willen in was reingezogen. Du herrschst. Wir empfangen die Gnade und wir herrschen in diesem Leben durch Christus. Wir herrschen. Das ist der Weg, wie wir lernen, im Sieg zu sein. Halleluja. Der Geist Gottes ist da und er unterweist uns. Das kann ganz, ganz praktisch sein. Du sitzt vor dem Fernseher, genießt deinen Feierabend und auf einmal merkst du, der Film nimmt eine bestimmte Kurve und eine bestimmte Wendung und du weißt ganz genau, es dauert nur noch wenige Sekunden und bis ein, zwei Minuten und dann sind sie im Bett. Und der Heilige Geist, wenn du mit dem Heiligen Geist schaust, manche Leute sagen, ja, welche Filme darf ich denn überhaupt noch sehen? Alle Filme, die du mit händchenhaltenderweise mit dem Heiligen Geist anschauen kannst, die darfst du dir anschauen. Alle Filme, wo du sagen kannst, ist das nicht herrlich, Heiliger Geist, guck dir das mal an und wir genießen diesen Film. Alles, wo du sagen musst, Heiliger Geist, kannst du mal bitte nach eben angehen, ich will den Film zu Ende sehen, ist nicht sauber, ist nichts für dich. Ganz einfach, du brauchst keine Liste, welche Musik akzeptabel ist, welche Filme akzeptabel sind. Du brauchst Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Er lehrt dich. Und du merkst, das Fleisch fängt schon an zu reagieren und lecker, lecker. Gleich kommen die Sachen, auf die ich schon immer gewartet habe. Und der Heilige Geist sagt, hallo, merkst du, was da passiert? Weißt du, in welche Richtung der Film gehen wird? Ja, ja, ja. Möchtest du das wirklich? Willst du wieder Dinge anschauen, von denen du gesagt hast, ich darf die nicht anschauen, ich will die nicht anschauen? Hiob sagt, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen. Wie sollte ich eine Jungfrau lüstern anschauen? Er hat vorher erklärt, was geht und was nicht geht. Hast du auch schon erklärt, was geht und was nicht geht? Hast du schon festgemacht, wo der Standard ist? Ist Nacktheit anzuschauen, ist Sexszenen anzuschauen, ist das akzeptabel für einen Kind Gottes, für einen Mann Gottes, für eine Frau Gottes? Hast du das schon festgemacht, wo das Limit ist? Wenn du es festmachst, dann erinnert dich der Heilige Geist und sagt, tap, 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 hallo, jetzt ist Zeit, den Kanal zu wechseln. Nebenan, bei Arte oder bei Fox, da watscheln gerade die Pinguine durch die Antarktis, das kannst du dir anschauen. Der Heilige Geist sagte, jetzt ist Zeit zu springen. Bei drei springen wir. Nutze den Muskel, den dir gegeben ist. Die Medizin sagt, ein Muskel, den du nicht nutzt, verkümmert. Und wir haben einen Muskel hier im Daumen. Und damit kann man eine Fernbedienung bedienen. Das wissen wir alle. So, bei drei wird gesprungen. Eins, zwei, drei und zack. Und du bist raus und sagst, Halleluja, Gott ist mit mir. Ich habe meine Augen bewahrt. Ich bin in Reinheit. Muss heute Abend nicht überzeugt Buße tun. Wir lernen, in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu bleiben. Er ist da. Er diszipliniert dich. Er unterweist dich. Er sagt dir ganz genau, was jetzt kommt gleich, ist nicht akzeptabel. Und du willst es eigentlich auch nicht. Triff jetzt deine Entscheidung. Und nicht zu entscheiden heißt, Ja zu sagen zur Versuchung. Zu warten noch ein bisschen, die Spannung steigt ein bisschen. Ja, vielleicht später, vielleicht ein andermal. Heißt, ich will es doch wieder. Ich will es doch wieder. Und so wirst du durch dein Versagen immer klarer und du sagst, Gott, es muss aufhören. Ich will mir nichts mehr vormachen. Keine Täuschung, keine Ausreden. Ich bin verantwortlich für was ich tue, wie ich reagiere, wie ich spreche, welche Fantasien ich zulasse, welche Handlung ich zulasse. Ich bin verantwortlich, sonst niemand. Letzte Schriftstelle. Sprüche Kapitel 2. Ab Vers 1, mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, wo verwahrst? In meinem Herzen habe ich deine Worte verwahrt, haben wir vorhin gerade gelesen. So, wenn du meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst, viele Christen haben den Verstand verloren und Gott sagt, ruf ihn an, dann findest du ihn, dann antwortet er dir, dann kommt er zurück. Ruf deinen Verstand an, du hast ihn verloren. Werde wieder klar hier oben, mach hier oben Licht an und fang an zu denken und nicht gelebt zu werden und nicht gezogen zu werden von allen möglichen Dingen, sondern fang an hier oben zu überlegen, was tue ich jetzt? Epheser 5, 15, schlagen wir nicht auf, weil das ist ja die letzte Schriftstelle, die wir lesen. Epheser 15, seht genau zu, wie ihr wandelt. Guck dir mal an, was du so tust den ganzen Tag. Guck dir mal an, was da für ein Kino da oben anläuft. Hör dir mal an, was aus deinem Mund kommt. Guck dir mal an, was du tust mit deinem Leben. Schau dir das an. Seht genau zu, wie ihr wandelt. Beschäftige dich mal mit deinem Leben. So, jetzt weiter in der letzten Schriftstelle. Wenn du den Verstand anrufst, zum Verstand Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätze ihm nachspürst, dann, hast du gemerkt, dreimal wenn, und zwar wenn du das tust, dann wird der Herr Folgendes tun, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Er hält für die Aufrichtigen Hilfe bereit, ist denen ein Schild, die in Lauterkeit wandeln, indem er behütet die Pfade des Rechts und den Weg seiner Frommen bewahrt. Dann verstehst du Gerechtigkeit und Recht und Geradheit und jede gute Bahn, denn Weisheit zieht in dein Herz und Erkenntnis wird deiner Seele lieb. Besonnenheit wacht über dir. Verständnis wird dich behüten, um dich zu retten vom bösen Weg, vom Mann, der Verkehrtes nur redet. Besonnenheit wacht über dir. Das ist der Schluss dieser ganzen Passage. Und um das zu erleben, dass da jemand da ist, der auf uns aufpasst, der wacht über uns, der uns hilft, nicht in die Fallen zu tappen, die der Feind uns gestellt hat, dafür müssen wir diesen Lebensstil einüben, dass wir uns hingeben im Wort. Und die besondere Betonung ist hier auf Gebote, dass wir die Gebote Gottes achten in Bezug auf deine Sexualität, in Bezug auf deine Eltern, in Bezug auf dein Geld, in Bezug auf deine Gedanken, in Bezug auf deine Augen, in Bezug auf deine Worte. Die Gebote Gottes sind uns gegeben, um uns zu schützen. Die engen uns nicht ein. Die sind gegeben, um den Schutzraum, in dem wir frei leben können, zu markieren. Das ist wie Leitplanken. Ja? Und es ist nie eine gute Idee zu sagen, die Leitplanke, die behindert mich, hier durch die freie Natur zu fahren. Ich bretter einfach mal dagegen, vielleicht komme ich da drüber hinweg und dann kann ich frei fahren, wo ich will. Warum soll ich immer nur hier auf dieser Straße mich bewegen? Keiner ist so blöd. Er weiß, die Leitplanken sind zum Schutz gegeben. Gottes Gebote sind ein Schutz, sie sind gut. Und es ist wichtig, hinter allen Geboten Gottes die Güte Gottes zu sehen, wie gut Gott ist. Aus lauter Güte gibt er dir Gebote. Solange du stöhnst und jammerst, jetzt bin ich Christ, darf ich das nicht mehr, hat er mir noch mein Fernsehen mies gemacht und die Soaps darf ich auch nicht mehr und die Musik von Madonna auch nicht mehr und das nicht. Ja, darf ich denn überhaupt noch irgendwas? Also Christ darf man ja gar nichts mehr. Wenn du diese Sichtweise hast, dann bist du ein erbärmlicher Selbstbetrüger. Du sagst, das wahre Leben ist in der Welt zu finden, aber das darf ich ja jetzt leider nicht mehr. Jetzt habe ich nur noch Gott. Hallo, Gott ist deine Quelle, deine Erfrischung, deine Inspiration, deine Ermutigung, dein Trost, deine Hilfe, deine Kraft, dein Frieden. Gott ist alles. Und in ihm findest du alles an Erfüllung und Befriedigung, was du vergeblich in der Welt suchst. In ihm findest du das alles. Solange du denkst, Gott ist der miese Peter, der will dir Spaß verderben, deswegen gibt er lauter Gebote. Weil er sich wahrscheinlich sagt, Errettung durch Gnade ist zu einfach, ein bisschen piesacken müssen wir dir auch noch. Ja, und darum stellen wir jetzt lauter Verbotsschilder. Das ist nicht Gott. Gott ist gut, er ist auf deiner Seite. Und nirgendwo hast du mehr Frieden und Geborgenheit als bei ihm. So, akzeptiere die Gebote, studiere die Gebote Gottes. Jesus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Johannes 14, ich glaube Vers 21. Das ist ein Kennzeichen von Liebe zu Jesus. So, wir nehmen die Gebote und wir sehen die Güte Gottes dahinter. Ehre Vater und Mutter, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Da siehst du, Gott gibt nicht Gebot, um dir schwer zu machen, er gibt dir Gebot, um dir ein gutes Leben zu geben. Und das ist mit allen anderen Geboten genauso. So, du füllst dich mit dem Wort, du achtest seine Gebote, du verpflichtest dich, diese Gebote will ich ernst nehmen. Du lebst mit dem Wort Gottes, du fragst nach dem Verstand, den du schon länger vermisst hast. Und er wird zurückkommen und Gott wird dir schenken, Erkenntnis Gottes. Aber die Erkenntnis Gottes kommt erst nach Furcht des Herrn, hast du gemerkt? Erst kommt die Furcht des Herrn und dann wirst du die Erkenntnis Gottes gewinnen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das ist mein Problem mit vielen Bibelseminaren und Predigerausbildungen. Sie müllen die Leute zu mit allen möglichen Informationen und Fakten, aber ihre erste Priorität ist nicht, den Menschen beizubringen, Gott zu fürchten. Und weil sie nicht lernen, Gott zu fürchten, lernen sie auch nicht, Gott zu erkennen. Sie lernen Theorien über Gott, aber sie lernen nicht Gott kennen. Die Kraft des Lebens kommt aus der Erkenntnis Gottes. Daniel sagt, die in der Endzeit, die werden sich stark erweisen, die werden Gott kennen, werden sich stark erweisen. Erkenntnis Gottes ist der Schlüssel für Stärke. So, wir wollen ihn erkennen. Und dann, wenn wir in diesem Lebensstil lernen und wachsen, dann ist Besonnenheit da und die wacht über dich. Und dann fällst du nicht mehr in jede Falle, die der Feind dir gestellt hat, sondern du kannst lernen, Nein zu sagen. Du kannst lernen, zu herrschen. Du kannst lernen, im Sieg zu leben über Sünde. Alles beginnt mit Training. Nicht an dem Tag der Versuchung wird alles entschieden, im Training wird es entschieden. So, wir trainieren. Wir trainieren, im Wort Gottes zu sein. Wir trainieren, uns zu füllen mit dem Wort Gottes. Wir wollen diese Erfahrung haben, dass das Wort auf unser Herz geschrieben wird, eingraviert wird. Unser Herz und das Wort gehen in eine unauflösbare Einheit zusammen. Das Herz wird durch das Wort neu geprägt und programmiert. Das ist, was der Weg ist, um wirklich in die Freiheit hineinzukommen. Und so erobern wir Land, Stück für Stück. Und der Heilige Geist zeigt uns immer neue Übungsfelder, wo wir dieselben Prinzipien, die ich jetzt erklärt habe, anwenden können. Und so wachsen wir. Und so kommen wir in die Freiheit und in die Reife. Und dieser Weg steht jedem offen. Mir ist ganz egal, wie gebunden hier jemand sein mag und was sein Problem sein mag und was die Welt darüber sagt, und daraus kommt man nie heraus. Ja, es gibt ja in der Welt, ist einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker. Dank sei Gott, in der Bibel steht etwas anderes: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. So ganz egal, was die Welt erzählt über sündige Gewohnheiten oder wie sie das auch immer nennen mag. Gottes Wort verspricht uns Freiheit und wir lernen im Sieg zu leben, auf diese Art und Weise. Vater, wir danken dir, dass du nicht nur Sieg versprochen hast, sondern den Weg zeigst, wie wir lernen, siegreich zu sein und wie wir immer mehr lernen, in unserer Identität als Überwinder zu leben und damit dir Ehre machen und im Frieden bleiben und rauskommen aus der Qual des schlechten Gewissens und des Besiegtseins und des Niederlagenbewusstseins und des Versagertums und der Schwäche und des Opferdenkens. Danke, danke für die Freiheit, danke für dein Wort, danke für die Kraft des Heiligen Geistes, für die Gnade Gottes, die du uns gegeben hast, die uns erzieht und die über uns wacht. Und wir wollen da hinein und wir wollen zunehmen und wir wollen wirklich ein lebendiges Zeugnis sein, dass dein Wort wahr ist und dass du der Sieger bist auf Golgatha über jede Gebundenheit, egal was das sein mag. Du bist Sieger, du bist der, der alle Macht hat und du bist unser mächtiger Befreier. Halleluja, und das wollen wir erleben und damit dich wirklich verherrlichen. Danke, dass du uns hilfst. Danke, dass Gnade da ist für jeden Einzelnen, dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt, dass jeder diesen Weg beschreiten kann und dann im Laufe der Monate und wenigen Jahre sehen kann, das funktioniert und Gott ist mit mir und ich kann jetzt Dinge tun, die ich nie tun konnte und ich kann überwinden, wo ich über Jahre oder Jahrzehnte gefesselt war. Es ist möglich, weil mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Halleluja, wir danken dir für Gnade der Befreiung. Amen, 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 Amen. Halleluja. Seid gesegnet.